Brigitte, wenn du dich müsstest entscheiden, wärst du lieber Staatsanwältin oder eine Verteidigerin?
Spontan gesagt, glaube ich, eher eine Staatsanwältin.
Aha, wieso?
Ja, das mag dich überraschen, aber ich habe mir oft vorgestellt, vor allem während dem Jusstudium, wie gerne ich würde Leute einfach ausfragen, wirklich gnadenlos, hart ausfragen. Und was auch dazu kommt, als Staatsanwältin hast du den Job, einen Fall aufzuklären, die Sache auf den Grund zu gehen, so richtig zu recherchieren. Eigentlich genau das, was wir als Journalistinnen machen. Aber ich hätte wahrscheinlich wahnsinnig Mühe, wenn ich Leute müsste einsperren müsste.
Willkommen bei der dritten Gewalt, im Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jörlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Es ist etwas, wo recht häufig passiert. Menschen prügeln sich unter Alkoholeinfluss. Und auch in dem Fall, wo wir heute besprechen, ist es so gewesen. Es ist eine Barschlägerei hier in Zürich. Und auch in dem Fall sind wieder beide anwesend, wo wir vorher davon hatten, Staatsanwältin und ein Verteidiger. Oder sogar zwei Verteidiger in dem Fall. Aber Brigitte, es gibt nicht in jedem Gerichtsfall Staatsanwältin.
Nein, ich muss dich gerade zweifach korrigieren, Boas. Aber das ist ein Irrtum, wo sehr vielen Nicht-JuristInnen passiert. Das ist völlig nachvollziehbar. Ich muss jetzt sagen, in dem Fall, wo wir heute darüber reden, da geht es um einen Strafprozess. Also da ist gegen Menschen Anklage erhoben worden, jetzt in dem Fall von einer Staatsanwältin. Und sie ist an dem spezifischen Prozess nur insofern anwesend gewesen, als dass ihre Anklageschrift eigentlich das Prozessthema festgelegt hat. Sie selber ist nicht erschienen am Prozess. Sie hätte nicht müssen. Es muss nur in gewissen Fällen. Aber ich merke, auf was deine Frage abzielt. Es ist natürlich längst nicht jeder Prozess an einem Gericht ein Strafprozess. Es gibt Zivilprozess, Zivilverfahren, es gibt auch Verwaltungsverfahren. Und das sind ganz andere Regeln, andere Prozessordnungen. Und dort gibt es keine Staatsanwältinnen. Das gibt es wirklich nur im Strafprozess.
Heute geht es jetzt also um einen Strafprozess, wo eine Staatsanwältin involviert war, aber nicht selber an der Verhandlung dabei war, wie du gesagt hast. Es geht um eine Barschlägerei hier in Zürich im Ausgangsviertel. Da habe ich ungefähr eine Vorstellung, wie das so abläuft. Also es ist wahrscheinlich irgendwie fortschrittliche Zeit gewesen, spät am Abend. Viel Alkohol, wahrscheinlich zu viel Alkohol im Spiel. Eine Gruppe Jugendliche, junge Männer. Am Schluss muss die Polizei kommen, es gibt Verletzte. Ist das so ein Fall gewesen jetzt?
Nein, nicht ganz. Also es stimmt viel. So die ersten paar Schilderungen sind völlig korrekt. Es war eine Bar gewesen in der Stadt Zürich im Kreis 4, das ist Ausgehviertel von Zürich. Es war vor Corona-Zeit gewesen. Das finde ich auch noch interessant. Also es ist wirklich so die Zeit gewesen, wo man völlig unbeschwert noch in Ausgang ist. Was anders ist und ungewöhnlich bei dieser Barschlägerei ist, dass drei Frauen involviert sind in die Schlägerei und dass sie im WC stattgefunden hat. Also der erste Teil von der Auseinandersetzung hat im Frauen-WC im Untergeschoss von dieser Bar stattgefunden.
Also drei Frauen, die beteiligt sind an dem Streit. Und durch das gibt es ja auch wie drei Versionen von dieser Geschichte. Kannst du mal die erste erzählen?
Ja, ich würde mal sagen, man redet vielleicht gescheiter von zwei Versionen. Und dass man die drei Beteiligten vielleicht noch ein bisschen besser auseinandernimmt. Eine von diesen drei Frauen ist das Opfer. Also eine ist drangekommen. Eine ist von diesen zwei anderen Frauen verprügelt worden. Also es sind zwei Frauen als Beschuldigte dann in ein Strafverfahren verwickelt worden und am Schluss auch vor Gericht gestanden. Leider, muss ich sagen, ist das Opfer nicht vor Gericht. Ich hätte sie gern gesehen, die dritte Frau. Wieso hört man immer nur die Schilderungen und Versionen von diesen zwei Angreiferinnen, wie ich sie jetzt mal nenne? Aber die Schilderungen vom Opfer hat man im Gerichtssaal nicht gehört. Das ist einfach vorgebracht worden von ihrem Anwalt. Also sie hat sich durch den Anwalt vertreten lassen. Und vor allem, was von dem in die Anklageschrift geflossen ist. Aber man kann sagen, die Ausgangslage ist, zwei Frauen haben eine dritte Frau angegriffen und verprügelt. Und wer von diesen beiden Angreiferinnen jetzt ganz genau was gemacht hat und wer mehr Schuld hat als die andere, das ist dann höchst kontrovers diskutiert worden vor Gericht.
Erzähl mal jetzt aus Sicht von dem Opfer, wie hat sie das erlebt? Wie ist sie in der Anklageschrift gestanden?
Also das Opfer hat erzählt, dass sie auch zu später Stunde hat aufs WC müssen in der Bar und runtergegangen ist und gemerkt hat, irgendjemand hebt die Tür zu, nur schon im Vorraum vom Frauen-WC. Und dann hat sie probiert, die Tür aufzudrücken und hat gemerkt, da stehen eine oder zwei Frauen hinter der Tür und die heben einfach die Tür zu und hat darum gebeten, dass man sie doch bitte reinlässt, mindestens im Vorraum, dass sie schnell vor dem Spiegel stehen kann. Und das ist dann auch passiert, also die zwei Frauen haben sie reingelassen. Sie sind vermutlich alle ziemlich betrunken gewesen, also sicher die beiden Angreiferinnen, das weiss man. Und sie sind dann irgendwie so hässig geworden, dass da eine dritte einfach auch noch reinkommt ins WC, obwohl sie ja weiss Gott, dass es ein öffentliches WC ist. Dass sie zwar die dritte Frau reingelassen haben, aber angefangen haben, sie umschubsen, schlagen, an die Wand drücken. Also es ist dort schon sehr heftig und unangenehm geworden, nur schon in dem WC unten.
Und das erzählen die anderen zwei auch so, dass das so abgelaufen ist?
Sie tun das nicht grundsätzlich bestreiten. Das ist noch interessant. Sie sagen so das Grobe, den groben Ablauf, tun sie so schildern. Sie sagen, die dritte Frau hat ihnen wollen, was bei den beiden Beschuldigten auffallend war, sie haben immer ein bisschen mehr Schuld der jeweils anderen Frau zugeschoben. Also sie haben es eigentlich wie gegenseitig so ein beschuldigt, aber es hat niemand bestritten, dass es zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist. Aber wer jetzt zuerst die Initiative ergriffen hat, um die dritte Frau zu drangsalieren, wer etwas mehr geschlagen hat oder gespuckt hat, gorfigt hat und wer etwas weniger, das ist eigentlich bis am Schluss unklar geblieben. Aber unbestritten ist, dass die zwei Frauen in irgendeiner Art und Weise auf die dritte losgegangen sind.
Also ist es eine einfache Sache? Sie sind sich alle einig, das Gericht können ein Urteil sprechen?
Ist überhaupt keine einfache Sache. Und wir haben jetzt nur den ersten Teil von der Auseinandersetzung besprochen. Wir haben besprochen, das, was im WC unten passiert ist. Und nachher ist es dann weitergegangen und ich finde, nachher ist es ehrlich gesagt erst recht hässlich geworden.
Wie ist es denn weitergegangen?
Also offensichtlich, und das bestreitet auch niemand, hat wirklich das Opfer hat es geschafft, wieder aus dem WC rauszukommen und hat die Bar verlassen, hat wie gemerkt, sie muss da weg, die Frau. Und ist weggelaufen und die zwei Angreiferinnen sind ihr nachgegangen. Irgendwann hat sie sogar angefangen, wegzurennen. Die Frau hat sich probiert, in eine andere Straße zu flüchten. Die Angreiferinnen sind ihr nachher. Es ist weiter zu einer Prügelei gekommen, Schlägerei. Irgendwann ist das Opfer am Boden gelegen und hat am Boden liegend auch Fußtritt kassiert. Also gegen den Oberkörper und gegen den Bauch. Und diese Auseinandersetzung, die heftige Auseinandersetzung, hat erst können beendet werden, wo ein Mann dazwischen gegangen ist und die Frauen einfach auseinandergerissen hat.
Wer ist denn dort dazwischen gegangen auf der Strasse?
Also der Mann, der dann irgendwie die Schlägerei beendet hat, das habe ich noch interessant gefunden, das habe ich auch erst im Laufe des Strafprozesses dann erfahren. Das war der Freund vom Opfer, wo auf der Strasse gelegen ist. Dem ist dann gelungen, einfach die Schlägerei zu beenden. Aber das ist natürlich auch gerade wieder ein Problem. Also, weil das jemand ist, der dem Opfer sehr nahe steht, haben natürlich dann die zwei Angreiferinnen während dem Strafverfahren dann auch am Prozess immer wieder gesagt, ja, aber das stimmt doch nicht, was der sagt. Und es war ganz anders gewesen. Und auf den kann man nicht abstellen, weil der gehört ja zum Opfer. Also, es hat dann so die Unklarheiten auch nicht bis jedes Detail können klären. Aber man muss sagen, immerhin dort auf der Straße hat es noch andere Leute gegeben, die das beobachtet haben. Das sind nicht nur die drei Frauen, die dann haben können berichten, wie sie es erlebt haben.
Und die beiden Angreiferinnen, die sind sich dann einig gewesen, was passiert ist?
Überhaupt nicht, muss man sagen. Das ist wirklich auffallend gewesen. Und es ist auch, ja, es ist für mich als Prozessbeobachterin noch frappierend gewesen, wie die probiert haben, auch vor Gericht, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Sie sitzen beide zusammen in dem kleinen Gerichtssaal am Bezirksgericht Zürich und schauen sich nicht an, also haben sich nicht einmal in die Augen geschaut, haben sich nicht grüßt, haben sich nicht die Hand gegeben. Man hat wie gemerkt, sie wollen nichts mehr miteinander zu tun haben, obwohl sie mal mindestens an einem Abend zusammen tüchtig sind zu saufen. Mhm. Aber das scheint jetzt vorbei zu sein. Und was sehr prägend war in diesem Verfahren, ist eben, dass jede von diesen Angrifferinnen hat es wieder ein bisschen anders erzählt, es sei anders abgelaufen und sie sei viel weniger beteiligt gewesen. Und man hat probiert, die Schuld immer ein bisschen den anderen zuzuschieben. Also eben gesagt, die andere war viel aggressiver gewesen, die andere ist völlig ausgeflippt und ich habe das nicht gut gefunden und ich bin weggelaufen, ich habe mit dem nichts mehr zu tun haben. Also, jede hat ihren Beitrag ein bisschen bagatellisieren und ja, und hat gesagt, die andere war viel schlimmer gewesen.
Also mit den drei Beteiligten, das eine das Opfer, die beiden Angrifferinnen und alle erzählen ein bisschen eine andere Geschichte. Wie kommt man da vor? Jetzt also einerseits als Verteidigerin oder als Staatsanwältin, was macht man in so einem Fall?
Ja, man muss die Aussagen würdigen, das macht man eigentlich immer. Man hat die gewisse Anzahl von Aussagen, also da von diesen zwei beschuldigten Frauen, die Aussagen vom Opfer. Dann hat man Aussagen von den Zeugen, weitere Beweismittel, zum Beispiel die Art der Verletzungen, die das Opfer hat am Schluss müssen verarzten lassen. Und dann tut man das alles anschauen, alle Beweismittel. Und zu den Beweismitteln gehört auch die Aussage. Und dann schaut man, was ist nachvollziehbar, was macht Sinn, wo gibt es Widersprüche, was ist die Motivation der Einzelnen. Man muss das gesamte Ergebnis anschauen und würdigen auf Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit.
Und beim zweiten Teil ist es noch ein bisschen einfacher, wenn Leute dabei gestanden sind, die das auch beobachtet haben.
Genau, das ist, dort hat man Zeugen, ja. Das hat sicher die Arbeit vereinfacht.
Vielleicht, am Anfang ja nicht. Also dort, wo es losgegangen ist, wo eigentlich der Ursprung vom Konflikt
auf dem
WC ist.
Auf dem WC hast du die drei Beteiligten, die Aussagen machen. Und dort ist es vielleicht ein bisschen weniger auseinandergegangen. Dort hat eigentlich niemand bestritten, so den groben Ablauf. Aber was man sicher nicht sagen kann, eben, wer hat zuerst angefangen mit Haarreissen, mit Ohrfeigen geben, mit Anspucken sogar, mit an die Wand drücken. Aber dass beide beteiligt gewesen sind im WC unten, ist unbestritten. Oben auf der Strasse gibt es dann schon, ja, gehen die Aussagen ein bisschen auseinander. Aber eben, da haben dann die Strafverfolger und am Schluss das Gericht den Glücksfall, dass es noch Zeugen gehabt hat, die das beobachtet haben.
Das heisst, das hätten das Gericht für eine Entscheidung getroffen?
Also vielleicht kann ich vorher noch schnell sagen, die Staatsanwältin hat in der Anklageschrift verlangt, dass beide Angrifferinnen wegen einfacher Körperverletzung und Tätlichkeiten schuldig gesprochen werden. Also Tätlichkeit ist zum Beispiel ein Ohrfeige oder Anspucken. Ja. Und das ist wie beide, dass sie, die Staatsanwältin sagt, beide Frauen haben beide Deliktsarten begangen. Und es seien beide zu verurteilen zu bedingten Freiheitsstrafen. Und die Verteidiger von diesen beiden Frauen haben Freispruch gefordert.
Ja. Kannst du schnell sagen, was einfache Körperverletzung ist? Es gibt ja noch schwere Körperverletzung. Was ist
ja,
da der Unterschied?
Ja, das sind wir schon tief in der Juristerei. Also ich probiere das so einfach zu erklären. Wobei, es ist gar nicht so schwierig. Schwere Körperverletzung ist eigentlich immer dann, wenn es um eine lebensgefährliche Verletzung geht. Ja. Also wenn irgendein Teil vom Körper derart verletzt ist, ja, dass man von einer Lebensgefahr muss ausgehen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Abgrenzung zu der einfachen Körperverletzung. Ich finde es fast schwieriger zu unterscheiden zwischen einfacher Körperverletzung und Tätlichkeit.
Ja.
Und da ist also, wenn man das ein bisschen schaut, wie dünn das Gericht entscheidet, kommt man auf ganz lustige Entscheidungen, wo man jetzt nicht gerade spontan draufkommen. Also ich habe dann auch gelesen in einem Kommentar, das Zerzausen einer kunstvollen Frisur ist eine Tätlichkeit. Oder vielleicht eher, ja, auch eher eine komödiantische Version, wenn ich dir jetzt würde, eine Buttercreme-Torte ins Gesicht schmeissen, dann wäre das auch eine Tätlichkeit und du könntest verlangen, dass ich für das bestraft werde.
Ich hoffe, das war jetzt keine Drohung.
Von mir? Nein, ja. Und wenn es eine Drohung wäre, wäre im Fall auch strafbar. Also ich will mich hüten, dir zu drohen mit einer Buttercreme-Torte.
Aber die Verteidiger von den beiden Angrifferinnen, sage ich jetzt mal, die hat Freispruch gefordert. Wie kommt sie zu dem Schluss?
Ja, das ist verständlich. Also das hat mich jetzt nicht gross überrascht. Verteidiger haben natürlich, wie ihre Klientinnen auch gesagt, es ist nicht bewiesen, genau wer was gemacht hat. Und darum findet es, also, dann muss man im Zweifelsfall davon ausgehen, dass meine Klientin viel weniger gemacht hat und die andere viel mehr. Das haben dann beide gesagt.
Dann haben sich wieder zugeschoben.
Genau. Ja. Und was auch, aber das gehört wirklich zur Sorgfaltspflicht von einem Verteidiger. Sie haben gesagt, die Anklageschrift ist viel zu ungenau. Also auf die kann man gar nicht abstützen. In dieser Anklageschrift steht immer nur, die beiden Angrifferinnen haben das und das gemacht und das reicht uns nicht. Wir wollen in der Anklageschrift genau können lesen, welche Frau hat ganz exakt was gemacht. Und weil das dort nicht steht, sagen sie, ja, also auf die Anklageschrift können wir nicht abstellen und darum wollen wir Freisprüche für unsere Klientinnen.
Und das Gericht hat das auch so gesehen, oder?
Nein, das Gericht hat das nicht so gesehen, vielleicht ein bisschen wenig überraschend. Mhm. Das Gericht hat beide Angrifferinnen eigentlich im Sinn von der Staatsanwältin schuldig gesprochen. Es haben beide Frauen bedingte Geldstrafen bekommen, kombiniert mit einer Busse. Und offenbar hat das Gericht gefunden, ja, also ganz harmlos ist das nicht, was die beiden Frauen gemacht haben, weil es war eine Richterin, eine Einzelrichterin. Sie hat dann Probezeit auf 3 Jahre angesetzt und normalerweise ist es Minimum 2 Jahre. Und das hat sie dann auch bei der Urteilsbegründung gesagt, ja, also die beiden Frauen sind auch einschlägig vorbestraft. Also es ist nicht das erste Mal, dass sie wegen so ähnliche Delikte, sie müssen strafrechtlich verantworten. Und darum gehen wir zwar davon aus, dass sie sich jetzt in Zukunft werden bewähren und nicht mehr gegen das Gesetz verstoßen, aber wie wir so eine kleine Restbedenken noch haben, tun wir die Probezeit auf 3 Jahre erhöhen.
Also bedingte Strafe, das heisst, wenn sie innerhalb von diesen 3 Jahren nochmal straffällig werden, dann müssen sie das dann zahlen. Aber jetzt vorerst müssen sie mal noch nicht zahlen.
Stimmt nicht ganz. Bei der Geldstrafe ist es korrekt. Also wenn du eine Geldstrafe bedingt auferlegt bekommst, dann musst du dich wirklich während der Probezeit jetzt in diesen 3 Jahren bewähren und dann musst du das nicht zahlen. Mhm. Aber sie haben ja beide auch noch einen Buss bekommen.
Weißt du den Unterschied?
Einen Buss musst du immer zahlen. Mhm. Und eine Geldstrafe, das ist eigentlich sehr eng verbunden an eine Freiheitsstrafe. Also es hat eigentlich so den gleichen Mechanismus. Weil eine Freiheitsstrafe kannst du auch bedingt auferlegen. Ja. Also da kannst du auch sagen, okay, wir verurteilen sie jetzt zu 1,5 Jahren Freiheitsstrafe, aber wir geben ihnen noch eine Chance, es wird bedingt auferlegt. Das ist eigentlich der gleiche Gedanke wie bei der Geldstrafe. Dass man wie so ein bisschen ein Damoklesschwert spürt über einen und das soll einem anhalten, sich zu bewähren. Bei der Buße, und das wird wirklich kritisch diskutiert, die musst du immer zahlen. Und das empfinden viele Leute ein bisschen als ungerecht. Also dann hat man zwar eigentlich ein weniger schlimmes Delikt begangen, eine Übertretung, sagt man, kommt nur eine Buße über, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber die musst du immer zahlen.
Wie hoch war jetzt die Buße in diesem Fall? Was sie müssen zahlen?
Die ist nicht so hoch. Es sind ein paar wenige hundert Franken gewesen. Aber was man auch nicht vergessen darf, und das trifft beide Frauen, die verurteilt worden sind, es kommen recht happige Gerichts- und Untersuchungsgebühren dazu. Ah. Das sind mehrere tausend Franken. Und die müssen immer gezahlt werden. Auch wenn dann manchmal in der Öffentlichkeit so diskutiert wird, ja, das ist doch gar keine richtige Strafe, wenn die Geldstrafe nur bedingt auferlegt werden, darf man nie vergessen. Also ein paar tausend Franken kostet fast jedes Strafverfahren, wenn man schuldig gesprochen wird. Und das müssen sie zahlen. Also, und das, kann man sagen, ist ja eigentlich auch eine Art von Strafe, dass man die Gebühren und die Kosten muss übernehmen.
Das ist noch ein bisschen komisch. Also du hast eine bedingte Geldstrafe, du hast nur eine kleine Buße und dann das, was eigentlich wehtut, das, was vielleicht in meinem Verständnis die eigentliche Strafe ist, ist nachher Gerichtsgebühr.
Ja, das kann man sagen. Was noch interessant ist, und das sagen auch ganz viele bekannte Rechtsphilosophen, die eigentliche und die schlimmste Strafe für viele ist Strafverfahren. Das ist extrem belastend. Obwohl das jetzt bei diesen beiden Frauen wahrscheinlich nicht so die gravierendsten Züge angenommen hat. Also sie sind nicht in Untersuchungshaft gekommen zum Beispiel. Aber man darf das überhaupt nicht unterschätzen, was das bedeutet, wenn man in ein Strafverfahren verwickelt wird. Also da muss man vor der Polizei antraben, man muss vor der Staatsanwältin antraben. Es gibt Einvernahmen um Einvernahmen, man wird auf Widersprüche aufmerksam gemacht. Also man muss sein ganzes Leben quasi ausbreiten vor diesen Justizpersonen und am Schluss als Höhepunkt landet man noch vor Gericht und muss nochmal Rede und Antwort stehen. Also das ist sehr belastend und man weiss nie, wie es ausgeht. Gibt es einen Freispruch, gibt es einen Schuldspruch, gibt es eine harte Strafe oder nicht? Und darum ist so in einem Strafverfahren zu stecken ein grosser Anteil von der Strafe. Wo man, oder, mhm. ja, oder Belastung, mhm. wo man miterlebt, ja. Ich glaube, das geht oft vergessen. Und darum ist es auch so wichtig, dass die Strafverfahren fair und gerecht und auch verhältnismäßig ablaufen. Das darf man nie unterschätzen, was das für einen Mensch bedeutet, in so einem Verfahren zu stecken.
Mhm. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast dir mal überlegt, zum Staatsanwältin zu werden. Wenn jetzt du Staatsanwältin gewesen wärst in dem Fall, wärst du genau gleich vorgegangen wie jetzt die oder was hättest du anders gemacht?
Ja, ich würde jetzt in dem Fall würde ich nicht ausschliessen, dass ich auch, obwohl ich es nicht gern würde machen, wahrscheinlich, dass ich gegen die zwei Frauen eine Anklage erhoben hätte. Also ich hätte natürlich gesehen, dass sie schon einschlägig vorbestraft sind. Das lässt einem ein bisschen aufhören. Also es scheinen doch ein bisschen rabiate Frauen zu sein. Und ich glaube, da sind Beweise zu erdrückend und die Aussagen vom Opfer zu plausibel und nachvollziehbar. Also da wäre auch ich als Staatsanwältin vermutlich nicht drum herumgekommen, eine Anklageschrift zu verfassen. Aber was ich würde machen als Staatsanwältin, ich würde, wenn immer irgendwie möglich, am Prozess teilnehmen. Ja. Und ich finde es extrem schade, dass es möchten viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nur dann, wenn sie müssen. Also wenn sie von der Prozessordnung dazu gezwungen werden, aufzutreten und ihre Sache zu vertreten. Und ich finde, es würde sich so lohnen, auch in den kleinen Fällen, dass man einfach die Sichtweise von der Staatsanwältin hört. Und zwar gerade auch als Beschuldigte. Also wenn ich etwas gemacht habe, wenn ich gegen das Strafrecht verstoßen habe, finde ich, tut es mir gut, nochmal zu hören von dieser Instanz, was ich alles falsch gemacht habe und warum ich wie zu bestrafen bin. Also für die Öffentlichkeit sowieso, also für Journalistinnen oder fürs Publikum. Ich finde es immer wichtig, dass man die Sichtweise auch noch hört vor Gericht und nicht, dass einfach nur eine Anklageschrift eingereicht wird.
Also ein Plädoyer für mehr Präsenz am
Absolut.
Gericht.
Aber ich weiss natürlich, ich höre jetzt schon die Staatsanwältin und die Staatsanwälte aufjaulen vor Schreck, wenn sie das hören. Weil sie sind alle furchtbar überlastet mit Arbeit und ich weiss, dass sie froh sind um jede Minute, die sie an ihrem Dossier arbeiten können. Aber ich finde jetzt, für den Rechtsfrieden oder einfach auch nur, um nachzuvollziehen, wie Recht gesprochen wird, wäre es wertvoll, wenn man die Staatsanwältinnen mehr würde vor Gericht erleben und hören.
Brigitte, danke vielmals, dass du vor Ort warst bei diesem Fall und dass du uns davon erzählt hast.
Danke dir, Boas.
Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch. oder über den Dialog von dem Beitrag. Konzipiert worden ist der Podcast vom Audio-Team von der Republik. Das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik, die kommt von Daniel Hobby. Und produziert hat die erste Staffel von der dritten Gewalt Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boas Ruh. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind gerade wieder da.
Hallo, ich bin Marie-José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich steuere dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertiefen. Es sind mehrheitliche Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch/hallo kannst auch du ein Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Störung.